NDR Info. Feiertagsforum.
Ein Quartier für die Seele. Über Sehnsuchtsorte in Städten. Eine Sendung von Karin Cionara.
Es ist still an diesem Vormittag mitten in Berlin. Die Kapelle auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof wird durchflutet von hellem Sonnenlicht. Ihr faszinierendes Farbspiel entwickelt sie bei Nacht. Dann verwandeln sich die Wände in grüne, blaue oder violette Farbflächen. Sogar der Altar beginnt zu leuchten. Der farbenprächtige Schein erweist sich als mystisches Spektakel. Der amerikanische Lichtkünstler James Turrell hat die Friedhofskapelle neu gestaltet. Die Lichtinstallation gehört zu den Lieblingsorten von Pater Georg Maria Röhrs.
Hier gibt es nicht nur einen Zugang für die Kunstgemeinde, sondern auch für die Christen.
Der Jesuitenpater ist der Kunstbeauftragte der katholischen Kirche in Berlin.
Und wir sind nicht nur als gläubige Christen, sondern auch als Bürger dieser Stadt und dieses Landes darauf angewiesen, dass wir immer wieder mit Visionen, auch mit verrückten Dingen konfrontiert werden.
In Galerien und im Theater ist der Künstlerseelsorger ebenso oft anzutreffen wie in der Kirche. Ihn interessiert das Utopiepotenzial, die Inspiration, nach christlicher Lesart der Heilige Geist. So gesehen könnte sich das Pfingstwunder auch in der Kunst ereignen, als Hoffnungszeichen für Vielfalt und Verständigung. In der Kirche St. Thomas von Aquin zum Beispiel, in den katholischen Höfen unweit der belebten Friedrichstraße, ist ein ökumenisches Kunstprojekt angesiedelt. Pater Röhrs hat Werke international bekannter Künstler in sein Gotteshaus geholt. Joseph Beuys, Richard Long oder Ai Weiwei.
Hier in Berlin kann man als Christ nur ökumenisch unterwegs sein. Wir haben gerade eine Reihe Sein, Antlitz, Körper hier laufen, die in verschiedenen Kirchen der Stadt stattfindet. Es geht einfach nur so, dass wir zusammen als Christen im Schulterschluss das einbringen, was wir an positiven Dingen aus dem Christentum einfach einbringen können.
Im Lärm der Stadt wollen die Christen mit ihrer Botschaft gehört werden. Auch mit neuen Tönen. Regelmäßig lädt der Jesuitenpater zu Kirchenkonzerten mit zeitgenössischer Musik ein.
Und die Vielstimmigkeit in einer Stadt wie Berlin ist einfach eine große Bereicherung.
Georg Maria Röhrs versteht sich als Brückenbauer. Der Jesuitenpater ist viel unterwegs, mit seinem Motorroller. Berlin ist bunt und laut, cool und sexy, aber nicht gottverlassen.
Also wir haben hier auf der einen Seite sozusagen ein städtebauliches Ensemble, in dem die Kirchen präsent sind und eine große Rolle spielen und sich wie eine Art hermeneutischen Ring auch um dieses Humboldt-Forum legen. Und auf der anderen Seite sind das natürlich Kathedralen und Kirchenbauten, die halt irgendwie auch fast schon wie Fremdkörper in dieser Stadt stehen.
Christopher Zarno, Leiter der Arbeitsstelle Theologie der Stadt, steht am Spreeufer und blickt auf die umliegenden Kirchtürme. Nur knapp 30% der Berliner Stadtbevölkerung gehören der katholischen oder evangelischen Kirche an. Die meisten Gläubigen sind Protestanten.
Diese Stadt fühlt ja so seit dem 19. Jahrhundert mit sich, die gottloseste Stadt Europas zu sein. Dem macht sie auch nach wie vor so alle Ehre auf eine Art und Weise. Auf der anderen Seite sind Städte natürlich auch religiöse Labore, in denen halt auch neue religiöse Bewegungen entstehen. Also das kann man für Berlin zeigen, das kann man auch für viele andere Metropolen auf der Welt zeigen, dass gerade neue religiöse Aufbrüche in den Städten geschehen.
Allein in Berlin gibt es rund 250 verschiedene Religionsgemeinschaften. In großen Städten treffen seit jeher Menschen unterschiedlicher Kulturen aufeinander.
Wie organisiert sich sozusagen in so einer Stadt sowas wie eine urbane Religionskultur? Und da sind die Kirchen ein wichtiger Ort, aber natürlich sind auch die Kinos ein wichtiger Ort. Und natürlich sind sozusagen auch die Museen ein wichtiger Ort. Und natürlich sind die Kunstausstellungen ein wichtiger Ort. Wir würden uns ja selbst geistig verengen, wenn wir sagen würden, Religion findet nur noch in geschlossenen Kirchenmauern statt. So ist es ja nicht.
Bei seinen theologischen Stadterkundungen entdeckt Christopher Zarno viele neue Sehnsuchtsorte im Dickicht moderner Metropolen. Galerien, Clubs, Kinosäle, verlassene Fabriketagen.
Ich finde es auf jeden Fall erstmal sehr inspirierend, so eine Stadt nicht nur als eine Bastion sozusagen der Säkularität und Gottesferne zu sehen, sondern andersrum zu sagen, was lernen wir eigentlich von so einer Stadt auch über die Art und Weise, wie Religion heute funktioniert.
Ich habe zum Beispiel im letzten Jahr mit einer Schamanin in einer Galerie eine Veranstaltung gehabt, wo die Leute dann doch auch etwas erstaunt waren, wenn ich dann meinen Weihrauch ausgepackt habe und eine Ikone aufgestellt habe. Also jede Religion bringt ihre Riten ein. Jede Religion stellt sich die Frage, wie führe ich ein asketisches Leben? Das tun Zen-Mönche, die übrigens selbstverständlich zölibatär leben. Das tun Ordensfrauen und Männer. Das ist etwas, was die Menschen genauso irritiert wie so manche Arbeit von Dichtern oder Schriftstellern, wo sie dann auch erstmal sagen, das ist ja vollkommen unzugänglich. Naja, dann muss man sich halt darauf einlassen, dann muss man sich damit beschäftigen.
Der Jesuitenpater Georg Maria Röhrs denkt dabei auch an Künstler, die mit Kirche nicht viel im Sinn haben.
Ohne die Nichtgläubigen würden wir im eigenen Saft schmoren. Das wäre eine Katastrophe.
Dort, wo Religion passiert, wo religiöse Innovationen passieren, das ist die Stadt.
Davon ist der Großstadtseelsorger Johann Hinrich Clausen überzeugt. Viele Jahre lang war er Propst in Hamburg, an der Hauptkirche St. Nikolai am Klosterstern. Inzwischen arbeitet der Theologe und Buchautor auch in Berlin als Kulturbeauftragter der evangelischen Kirche in Deutschland.
Die Stadt ist eben nicht nur ein Ort aus Steinen, wo man so wohnt und arbeitet, sondern auch ein Ort, der über sich selber hinausweist. Stadt ist immer auch ein unabgegoltenes Versprechen, bietet Freiheit, lockt. Und oft genug wird diese Hoffnung ja auch nicht eingelöst und wächst weiter über den Ursprungsimpuls hinaus bis eben hin zu der Vorstellung der heiligen Stadt, der ewigen Stadt Jerusalem, wo man wieder zurückkehrt oder aber im dereinst geschauten himmlischen Jerusalem ewig zur Ruhe kommt.
Die Stadt als Raum der Möglichkeiten. Allein in Deutschland leben rund 75% der Menschen in Städten. Tendenz steigend.
Gott nistet in unterschiedlichen Ecken und Orten. Das ist ja sehr interessant. Einerseits natürlich immer noch auch sind die Kirchengebäude Orte, an denen die Seele sich aufschwingt und zur Ruhe kommt. Aber es gibt ja auch ganz andere Orte, an denen religiöses Leben sich plötzlich ereignen kann.
Geben Sie mal bei Google ein Yoga-Studio plus eine beliebige Stadt. Also zum Beispiel in Hannover erhalten Sie dann Ergebnisse, die eine Konzentration dieser Yoga-Studios in Linden und in der List aufweisen. In Berlin etwa Prenzlauer Berg und Schöneberg. In Hamburg Blankenese und die Schanze, aber auch Altona. Daraus geht hervor, dass es eben bestimmte gesellschaftliche und soziale Milieus sind, in denen diese Yoga-Studios sich konzentrieren.
Die hannoversche Religionswissenschaftlerin Christa Frate-Antonio beschäftigt sich mit urbaner Religiosität. In Stadtteilen, in denen sich ein neues Bürgertum niedergelassen hat, wohl situiert und umweltbewusst, gehöre der Besuch des Yoga-Studios zu den Ritualen des Alltags.
Ich würde mal von einem bürgerlichen Interieur sprechen mit geöltem Parkett. Aber was eben für mich als Religionswissenschaftler diese Räume interessant macht, dass auf den Webseiten sehr häufig Begriffe von individueller Spiritualität genannt werden und in fast allen Studios an prominenter Position Buddha sitzt.
Ein Trend, der sich europaweit in den Städten abzeichnet. Offenbar verlagern sich hier Formen von Andacht und Frömmigkeit.
Also wären jetzt diese Yoga-Studios nur Orte der rein körperlichen Regeneration, ist das ja überhaupt nicht zu erklären.
Christa Frate-Antonio spricht von Gegenwelten des modernen Alltags. In der anonymen Großstadt sehnen sich bekennende Individualisten nach spiritueller Wärme. Das vermutet auch der Berliner Theologe Christopher Zarno.
Bestimmte Arten von Kirchenbindungen spielen vielleicht nicht mehr so eine große Rolle, aber trotz alledem sind die Menschen ja auf der Suche nach Sinn in ihrem Leben. Und so eine Großstadt bietet ja auch ganz viel. Also viele Menschen kommen ja auch in die Stadt, weil sie sich hier eine Erfüllung für ihr Leben wünschen.
Sie suchen sich ein Quartier für die Seele. Der christliche Stadterforscher spricht von religiösen Transformationsprozessen. Zieht es Gott aus den Kirchen in den Kiez? Unter dem Slogan Kirche findet statt, entwickeln sich zwischen Berlin, Kiel, Goslar oder Osnabrück unterschiedliche Initiativen unter dem Dach von Caritas und Diakonie. Zusammen mit Bund, Ländern und Kommunen wollen Kirchen vor Ort moderne Stadtentwicklung mitgestalten. Auch als Stadtteiltreffs können Gemeinden wachsen. Nicht alles gelingt, doch es gibt immer wieder Aufbrüche. Pastor Johann Hinrich Clausen erzählt von einer Gemeinde im Hamburger Stadtteil Vettel.
Diese Gemeinde wird geleitet von einer Diakonin, die dort gemeinsam auch mit dem Schauspielhaus ganz tolle Initiativen in die Wege geleitet hat, um eben an diesem schwierigen Ort, aber an diesem Gemeindehaus, der eben offen ist für den ganzen Stadtteil, die Menschen neu zusammenzubringen.
Das heißt, hier muss Kirche neu denken. Das gilt für Haupt- und Ehrenamtliche. Viele Gemeinden sind bereits dabei, sich Verbündete zu suchen.
Da verbindet sich ein gemeinsames Interesse der Kirche, wie aber auch der Theater, die ja auch sich darum kümmern müssen, dass sie nicht mit der deutschen Stammbelegschaft alt werden und klein werden, sondern hineingehen in die Stadtteile, in neue Milieus und eben mit den Migranten, mit der nächsten Generation, die ganz unterschiedliche Herkünfte haben, neu ins Geschäft kommen und dieses am besten durch künstlerische Initiativen oder durch gemeinsames Engagement.
Der Berliner Großstadttheologe Christopher Zarno beobachtet auch andere Entwicklungen.
Es gibt viele freikirchliche Aufbrüche hier gerade in Berlin und gerade die Freikirchen sind sehr innovativ. Also die schaffen es auch, die Hipster zu binden. Das heißt, unterhalb des kirchlichen Radars hat man schon eine vitale religiöse Szene in Berlin.
Aufbrüche. Neue Formen des Glaubens haben dort eine Chance, wo viele Menschen unterschiedlicher Herkunft leben. Zugezogene aus anderen Ländern und Regionen.
Natürlich ändert sich dadurch auch die religiöse Szenerie. Prenzlauer Berg ist auch ein Stadtteil mit einem hohen Zuzug von Menschen, die aus anderen Regionen Deutschlands kommen und ihren eigenen Glauben, ihre eigene Frömmigkeit mitbringen. Und das macht natürlich auch was mit den Gemeindestrukturen, die man da vor Ort vorfindet.
Und unsere Idee war hier, einen Ort zu beleben, an dem Menschen präsent sind, beten, arbeiten, leben und auch geistliches Leben gestalten und dann zu sehen, was passiert.
Georg Schubert leitet die christliche Gemeinschaft im Stadtkloster Segen.
Der Name Stadtkloster weckt natürlich auch Vorstellungen und zunächst dann manchmal auch Irritationen, weil wir ja eben keine Mönche und Nonnen sind und nicht katholisch und nicht auf dem Land und keinen Kreuzgang haben und auch keinen großen Konvent, in dem man einfach mitleben könnte, sondern wir sind halt ganz anders. Und trotzdem gibt es Elemente des Klosters, eben mit den Gebeten, mit dem Leben hier, mit dem, dass wir gemeinsam die Arbeit hier gestalten.
In der denkmalgeschützten Segenskirche am Prenzlauer Berg leben zwei Familien und zwei Singles in der evangelischen Kommunität Don Camillo zusammen. Sie teilen ihren Glauben und das Geld. Die Glaubensgemeinschaft betreibt ein kleines Gästehaus und bietet regelmäßig Meditations- und Glaubenskurse an.
Aber dann glaube ich eben, dass Gott auch wirklich in der Stadt spricht, wenn man sich Zeit nimmt hinzuhören. Er tut es anders als unter rauschenden Bäumen, aber nicht weniger.
Morgens um 8 und mittags um 12 treffen sich die Mitglieder der Kommunität zum Gebet. Die Andachten sind öffentlich, ebenso wie die Gottesdienste am Sonntagabend.
Und ich glaube, das zieht die Menschen schon an, weil sie den Eindruck haben, dass es unsere Sache ist oder dass uns selbst sehr viel an dem liegt, was hier geschieht.
2007 kam die Gemeinschaft aus der Westschweiz nach Berlin auf Einladung der Gemeinde vor Ort. Inzwischen hat sich im Stadtkloster Segen ein kleiner, fester Kreis gebildet. Georg Schubert freut sich, dass gelegentlich auch junge Muslime hereinschauen.
Ich glaube, es spielt schon eine Rolle, dass wir selbst halt hier vor Ort präsent sind, dass wir hier im Haus leben und dass wir das, was wir machen, selbst auch mitmachen.
Gelebter Glaube im Großstadtgetriebe. Gerade in Städten wächst die Sehnsucht nach spirituellen Chill-Out-Zonen. Orte der Stille haben Konjunktur. Die Kommunität am Prenzlauer Berg in Berlin setzt auf die Kraft der kleinen Schritte.
Was wir machen, das ist so, im Französischen heißt es Diakonie de proximité, Diakonie in der Nähe.
Also wir Dominikaner waren immer in der Stadt. Wir müssen in die Stadt gehen und die Fragen unserer Zeit werden da gelebt und behandelt. Und deshalb müssen wir da drin sein.
Dominikanerpater Wolfgang Stickler und seine 5 Mitbrüder leben im Kloster St. Albertus Magnus in Braunschweig. Das katholische Kloster, ein Nachkriegsbau von 1958 aus rotem Backstein und hellem Sichtbeton, liegt an einer vielbefahrenen Ausfallstraße neben den Werkhallen der Technischen Universität.
Macht es Sinn, an Gott zu glauben oder kann man an Gott glauben? Das finde ich eine Frage, die ist ganz wichtig. Und die zu beantworten, ist ein Teil unserer Arbeit auch. Und wie kann ich heute Gott finden? Wie ist Naturwissenschaft und Glaube? Wie ist das möglich? Geht das oder geht das nicht? Und da einen Akzent zu setzen und Antwortsversuche zu geben, ja, das möchte man tun.
Auf dem Klostervorplatz und im Garten stehen Plastiken internationaler Künstler. Altar und Kreuzweg in der Klosterkirche hat der Künstler Gerd Winner gestaltet. Mit seinen überarbeiteten Fotos holt er die Alltagserfahrungen der Menschen in die Kirche.
Die allermeisten haben keine Konfession hier in der Stadt. Das ist die Mehrheit. Und hier unseren Part zu spielen und auch die Fragen einer säkularisierten Welt aufzunehmen, einzunehmen, finde ich ganz spannend.
Dominikanerpater Wolfgang Stickler kommt gern ins Gespräch mit Andersdenkenden. Ein Treffpunkt ist der Ausstellungsraum neben dem Kloster. Dort werden regelmäßig Arbeiten zeitgenössischer Künstler präsentiert. Es gibt Lesungen und Vortragsreihen.
Wir haben in der Stadt ganz deutlich einen Individualismus. Und den habe ich zunächst mal ernst zu nehmen. Es wird ja immer geklagt über den Individualismus. Ich finde das zunächst mal etwas auch Positives. Das bedeutet natürlich, dass ich den Leuten nicht vorschreiben kann, wie sie glauben. Ich kann ihnen was anbieten aus unserer Tradition. Was die mitbringen, ist ja genauso interessant wie meine Tradition. Und Leute ernst zu nehmen in ihrer eigenen Glaubensentscheidung, in ihrem Glaubensweg und Leute dabei ein Stück zu unterstützen und mitzugehen, das finde ich spannend. Und ich lerne von denen auch.
Während vielerorts christliche Gemeinden schrumpfen, wächst die Anzahl anderer Glaubensgemeinschaften. Oft wollen sie auch öffentlich präsent sein, etwa auf Flughäfen, in Bahnhöfen oder in Regierungsgebäuden. Sogenannte multireligiöse Andachtsräume oder Räume der Stille sind inzwischen weit verbreitet.
Die Aufforderung, die Schuhe auszuziehen, kann, je nachdem wer das benutzt, natürlich auf religiöse Kontexte, also auf Tempelbezirke oder auf Moscheen verweisen. Aber das ist allenfalls ein impliziter Verweis und wird sicherlich nur so von denjenigen wahrgenommen oder aufgenommen, die selber aktiv in einer solchen Religion sind.
Die Religionswissenschaftlerin Christa Frate Antonio steht im Raum der Stille in der Hannoverschen Leibniz-Universität. Dieser Raum wurde im Januar 2013 im Sockelgeschoss der Universität eingerichtet, auf Initiative einer muslimischen Studentin.
Dieser Raum ist wie andere Räume der Stille ein ganz charakteristisches Beispiel für das, was man Rückkehr des Religiösen nennt, in den öffentlichen Raum. Also die Universitäten selber, so wie Krankenhäuser oder andere Institutionen, die solche Räume einrichten, sind ja normalerweise zu religiöser Neutralität verpflichtet.
Umso schwieriger ist es, diese Räume zu gestalten. Sie bleiben oft konturlos, wie dieser Raum der Stille an der Universität Hannover. Ein braungrauer Teppich, Vorhänge in Beige und Grün, Sitzkissen in der Nische vor einem Fenster mit Milchglasscheiben, ein kleiner Vorraum, abgegrenzt durch einen Schrank.
Da muss ich auch sagen, dass das bis heute auch nicht vollkommen frei von Konflikten ist. Also wie so ein Raum zu nutzen ist, wem der gehört, zu welchen Zeiten der in Anspruch genommen werden kann.
Die Religionswissenschaftlerin weiß, dass es häufig zu Spannungen kommt. An der Leibniz-Universität in Hannover gibt es eine Raumordnung und einen Belegplan für die Andachten der Religionsgemeinschaften. Betreut wird der Raum der Stille von den christlichen Hochschulgemeinden sowie von Studierenden und Hochschullehrern der Leibniz-Universität.
Multireligiöse Räume scheinen die adäquate Antwort auf eine zunehmend global vernetzte Welt zu bieten, die zahlreiche Kulturen und deren Religionen miteinander in Kontakt bringt,
schreibt der Marburger Soziologe Markus Schröer. Dennoch, Patentrezepte gibt es bisher nicht. Zumindest darin sind sich die Experten einig. Aber es gibt Visionen. Im Zentrum von Berlin, an einer sechsspurigen Straße, soll etwas weltweit Einmaliges entstehen. Ein Haus, das Juden, Christen und Muslime gemeinsam bauen wollen. Das House of One. An einem symbolträchtigen Ort, der lange vergessen war.
Es handelt sich hier um einen Platz, der älteste Ort Berlins ist. Es ist wirklich ein heiliger Ort vom Beginn der Geschichte an. Und insofern ist es ein wichtiger Ort, an dem das Zusammenspiel von den Bewohnern der Stadt mit dem Heiligen immer schon seinen Ort hatte. Und wir wollen diesen Ort jetzt aufnehmen und weiterentwickeln.
Pfarrer Gregor Hoberg gehört zu den Vordenkern dieses visionären Projekts. Archäologen waren vor einigen Jahren auf die mittelalterlichen Fundamente der Petrikirche gestoßen. Mehrmals war die Kirche umgebaut worden. Im Jahr 1964 sprengte das DDR-Regime endgültig die Ruinen des kriegszerstörten Gotteshauses. Zurück blieb eine Leerstelle.
Es gibt die Fundamente in der Erde. Und wir wollen jetzt diese Fundamente nutzen und darauf aufsetzend ein Sakralgebäude der Zukunft errichten. Also etwas, was für die Stadt von heute eine Bedeutung hat. Und nicht nur für die, die einer Religion angehören, sondern eben gerade uns auch richten an die säkulare Mehrheit der Stadt Berlin.
Inzwischen gibt es konkrete Pläne für das neue Haus Gottes. Das gemeinsame Bet- und Lehrhaus für Juden, Christen und Muslime soll auch den vielen Nichtgläubigen offenstehen. Ein gemeinsamer Eingang führt die Besucher zunächst in einen zentralen Raum, den Raum der Begegnung. Pfarrer Gregor Hoberg zeigt auf die Entwürfe der Architekten.
Von diesem Raum gehen drei separate Sakralräume ab, eine Kirche, eine Moschee und eine Synagoge. Das heißt, man muss, wenn man in seinen Religionsraum will, also wenn ich jetzt in die Kirche wollte, muss ich immer durch diesen gemeinsamen zentralen Raum gehen.
Die gemeinsame Mitte soll das säkulare Herzstück dieser Kathedrale der Toleranz werden, das Allerheiligste einer offenen Weltgemeinde. Es geht um ein neues Miteinander, ohne dabei die Unterschiede auszublenden, wie im Haus der Religionen in Hannover. In den Räumen der evangelischen Athanasiusgemeinde der Südstadt haben sich vor mehr als 10 Jahren 6 Religionen unter einem Dach zusammengefunden. Christen, Juden, Muslime, Hindus, Buddhisten und Bahai. Seitdem ist das Haus der Religionen ein Ort der interreligiösen Bildung und Begegnung, mit Ausstellungen, Diskussionen oder Vorträgen. Das bundesweit erste Projekt dieser Art wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Ein Haus des Dialogs, der Verständigung und des Friedens. Mit diesem Credo werben auch die Planer in Berlin für ihr Vorhaben, das House of One. Sofern genug Geld für das Millionenprojekt in zweistelliger Höhe zusammenkommt, soll auf dem Petriplatz der Grundstein gelegt werden. Derzeitiger Planungsstand 2019. Berlin ist eine Baustelle. Gegenüber, auf dem Schlossplatz, wächst das neue Humboldt-Forum, ein säkularer Tempel für Kunst und Wissenschaft im Dialog mit den Kulturen der Welt. Ein paar Schritte weiter erhebt sich der Berliner Dom. Der protestantische Prachtbau wird überwölbt von einer gewaltigen Kuppel.
Da laufen jedes Jahr so 1 Million Leute durch als Touristen. Jetzt kann man sagen, theologisch, das sind ja nur Touristen. Man könnte aber auch sagen, was lernen wir eigentlich von diesem Phänomen Tourismus dafür, wie Religion heute funktioniert?
Der Theologe Christopher Zarno sieht hier viele Schnittstellen. Bis heute gehören die großen Kirchen und Kathedralen zu den Orientierungspunkten einer Stadt. Mit ihrer sakralen Kraft entziehen sie sich der Verfügbarkeit. Gotteshäuser folgen ihrer eigenen Logik. Davon erzählt auch Pascal Mercier in seinem Roman Nachtzug nach Lissabon.
Ich möchte nicht in einer Welt ohne Kathedralen leben. Ich brauche ihre Schönheit und Erhabenheit. Ich brauche sie gegen die Gewöhnlichkeit der Welt. Ich will zu leuchtenden Kirchenfenstern hinaufsehen und mich blenden lassen von den unirdischen Farben. Ich brauche ihren Glanz. Ich liebe betende Menschen. Ich brauche ihren Anblick.
Also bei uns gibt es einen Spruch bei den Missionaren. Die haben gesagt, bevor der Missionar kommt, ist Gott schon da. Und bevor ich in die Stadt komme, ist Gott längst in dieser Stadt da. Und in den gilt es zu entdecken. Und bei vielen Leuten, die vielleicht gar nicht in meiner Kirche sind oder gar nicht zur Kirche kommen, da ist von Gott was zu finden. Ich muss nur hingucken und hinhören.
Der schlanke Glockenturm der Klosterkirche St. Albertus Magnus in Braunschweig ragt vom Straßenrand in den Himmel. Die Kirchentür steht offen. Der Dominikanerpater Wolfgang Stickler verweist auf den modernen Flügelaltar. Ein riesiges Kreuz, zusammengesetzt aus Fotos von Straßenmarkierungen, von sogenannten Roadmarks.
Die Roadmarks, die von der Straße genommen sind, sind in der Kirche. Die Straße muss in der Kirche vorkommen und umgekehrt muss das, was in der Kirche ist, auf die Straße gehen. Und der Meister Eckhart, ein Dominikaner, Mystiker aus dem Mittelalter, der hat gesagt, wenn du Gott nicht auf der Straße findest, wirst du ihn in der Kirche auch nicht finden. Und das genau, das gilt immer noch.
Ein Quartier für die Seele. Über Sehnsuchtsorte in Städten. Sie hörten eine Sendung von Karin Cionara. Technik Elke Steinhort, Produktion Rita Klostermann, Redaktion Florian Breitmeier. Sie finden diesen Beitrag ab sofort in der Mediathek über ndr.de/info.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.